Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück, heute nach dem 3:0 Auswärtssieg in Heidenheim. Und ja, wir sind heute zahlreich vertreten. Heute mit am Fohlenstammtisch ist die Simone aus dem Siegerland. Hallo Simone, wie geht's dir, Derby-Siegerin?
Hallo Björn, ja, immer noch im Derby-Sieger-Modus, ne? Es läuft sehr, sehr gut und ich bin gerade mehr als glücklich mit Eugen, ne? Ich hoffe, das bleibt so. Holger, wie sieht's bei dir aus?
Ja, bestens, bestens. Ich glaube, so gut war die Laune hier zu Hause in Münster zusammen mit meinem Sohn. Wir fiebern ja beide mit seit Jahren nicht mehr, würde ich fast behaupten. Also ja, totales Stimmungshoch und ich hoffe, es bleibt so. Und wie sieht's im hohen Norden aus, Andi?
Ja, moin aus dem hohen Norden. Hier sieht's auch gut aus. Ein sehr gutes Spiel war das und ja, es geht langsam in die richtige Richtung.
Ja, definitiv. 2017, Holger, 2017 haben wir zuletzt so viele Spiele gewonnen.
Ach mein Gott, das ist ja schon ein halbes Kinderleben.
Ist schon eine Ecke her, genau, und kann natürlich sehr gern so weitergehen, gerade jetzt auch mit Hinblick auf den nächsten Gegner, wo wir ja später nochmal drauf zu sprechen kommen werden. Das wäre jetzt natürlich wunderschön, wenn wir weiter auf der Erfolgswelle reiten können. Und ja, mit dem kommenden Gegner, wie gesagt, wäre es dann auch wieder doppelt so schön. Aber lasst uns jetzt erstmal auf das vergangene Wochenende blicken. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Es gab einen, ja, ich würde sagen, relativ souveränen Auswärtssieg in Heidenheim. Und ja, nicht nur in Heidenheim, sondern in der kompletten Bundesliga war es zunächst erstmal still. Es gab den Stimmungsboykott. Die Fanszene hat sich ja in Leipzig getroffen, unmittelbar vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft, wo es diesen Fanmarsch auch gab, was ich persönlich tatsächlich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Vor allem, man hat da sehr, sehr wenig Negatives nur gehört und gesehen. Also ich hoffe, das ist auch tatsächlich so ruhig geblieben, wie es dann schien. Und ja, als Konsequenz für den nächsten Bundesligaspieltag wurde eben von der Fanszene dieser Stimmungsboykott, ich glaube 12 Minuten waren es an der Zahl, dann ausgerufen, die in dem ein oder anderen Stadion mehr oder weniger konsequent durchgezogen wurden. Und ja, nach den 12 Minuten ging es dann auch auf dem Platz relativ ordentlich los. Ich fand, die erste Halbzeit war tatsächlich relativ verhalten mit wenigen offensiven Akzenten. Ich glaube, das war tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass es erstmal ein vorsichtiges Abtasten auf dem Platz war, bevor es dann tatsächlich die ein oder andere Abschlusssituation und vor allem auch die ein oder andere sehenswerte Umschaltsituation unserer Borussia gab. Ja, Simone, wie hast du denn das Spiel gesehen? Und wenn wir uns jetzt erstmal nur auf die erste Halbzeit konzentrieren, wie zufrieden warst du da mit dem Auftritt, den die Mannschaft da auf den Platz gebracht hat?
Also, was ich momentan mit am wichtigsten finde, ist diese komplette Stabilisierung von allem. Ne? Man sieht, die Aggressivität ist zwar wesentlich höher, aber der Ballbesitz ist auch sicherer. Wir hatten insgesamt eine Passgenauigkeit von 87% im gesamten Spiel bei 500 Pässen, eine sehr, sehr hohe Quote ist, ja, und daraus ergibt sich, dass das Mittelfeld sehr, sehr stabil ist. Man kann die Bälle vernünftiger verteilen und stärkt aber damit auch gleichzeitig die Defensive, und das ist das, was mir momentan am meisten auffällt, das stabile Mittelfeld.
Ja, ich glaube, das ist auch ausschlaggebend, ne? Wenn du wirklich sagst, du hast diese Unsicherheit abgelegt, die wir am Anfang ja noch hatten, wo sich das Mittelfeld auch erstmal finden musste. Mit Engelhardt war ja auch ein neuer Spieler auf dieser zentralen Position. Dann im Kader, der ja auch nicht direkt Startelf spielte. Ja, da musst du das Ganze, wie gesagt, erstmal finden. Und das war ja auch ein Punkt, den wir lange eben kritisiert haben, dass Borussia sich eben dagegen entschieden hat, vor der Saison den Trainer zu wechseln und Eugen Polanski dann quasi mitten in der Saison erstmal seine Idee vom Fußball in die Köpfe der Spieler und somit auch auf den Platz bringen muss. Und ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ihm tatsächlich sehr, sehr gut gelungen. Und was ich vor allem finde, ist, dass wir neben dieser Stabilität, die wir jetzt auf dem Platz eben haben, auch wieder richtig ansehnlichen Fußball spielen. Also da sind ganz viele Spielsituationen drin, wo du wirklich sagst, Mensch, was ist denn mit dieser Mannschaft jetzt auf einmal passiert? Wo war das Gefühl, dieses Spielverständnis und auch dieser Spaß am Spielen in dem letzten halben Jahr geblieben? Und ja, das ist definitiv ein Punkt, Simone, wo ich dir recht geben muss, was sehr, sehr erstaunlich ist und vor allem dann auch wieder sehr viel Lust auf mehr macht. Andi, da würde ich vielleicht mal direkt in deine Richtung gucken. Du als Trainer, hast du da eine Idee, wie das auf einmal geht, dass du gefühlt wie im Sicherungskasten einfach den Schalter drückst und danach was ganz anderes auf dem Platz siehst?
Also ich glaube, da hat Polanski sehr viel, wie sagt man, sehr viel Einfluss gehabt. Die Mannschaft ist wieder stabiler und sicherer, weil ich glaube, dass Polanski jemand ist, der als Ex-Spieler anders auf die mit den Spielern umgeht als ein Seoane. Und dass die jetzt doch mehr Sicherheit dadurch kriegen und er erstmal Wert drauf legt, dass das Spiel kontrolliert wird und nicht Hurra-Fußball gespielt wird. Und dass man dann aus dieser Entwicklung dann eben auch die Stärken sieht, die wir haben, und dann die Spiele dann dadurch entscheidet.
Ja, du hast ja nicht nur die Entwicklung über die Saison hin, dass du sagst, von Spiel zu Spiel siehst du eine Entwicklung. Du hast ja auch eine Entwicklung während des Spiels, ne? Dass du eben merkst, du kommst gut in das Spiel rein, du lässt kaum Chancen zu und dadurch wirst du natürlich auch selbstbewusster auf dem Platz. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dann eben die Spielfreude auch einfach nochmal anwächst und dass du merkst, es funktioniert. Wir hatten was gesehen, was ich persönlich eigentlich oft bemängel, wenn ich Fußballspiele sehe, nämlich ganz viele Bälle, die mit der Hacke oder mit dem Außenriss oder sonst wie direkt weitergeleitet wurden. Aber das hat ja auch einen Stellenwert. Also, ne? Also das spricht ja für sich, dass die Spieler, allen voran dann eben Rocco Reitz, Franck Honorat, die technisch sehr versiert sind, ja, auf dem Platz spielen. Und das kannst du natürlich nur in den Momenten machen oder in den Situationen machen, wo der Gegner das auch zulässt. Und wo du dir das auch erlauben kannst. Ich erinnere mich an einige Spiele in den vergangenen Monaten unter Gerardo Seoane, wo man das dann auch versucht hat und dir quasi postwendend diese Aktion um die Ohren flog. Und ja, das kann dann, wie gesagt, ganz schnell mal in die Hose gehen. Es wird ein Konter eingeleitet und dann brennt es hinten wieder lichterloh. Ja, Holger, vielleicht mal in deine Richtung die Frage, wie zufrieden bist du denn ja, mit der Aufstellung? Ich glaube, mit der Aufstellung werden wir alle zufrieden sein, weil es war ein souveränes Spiel, das wir da gesehen haben. Aber hättest du gedacht, wenn ich jetzt vor allem mal auf eine Personalie gucke, nämlich Joe Skelly, dass der diese rechte Innenverteidigerposition auch so souverän begleiten kann?
Nee, hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil er manchmal auch so ein bisschen Ruder-Leichtfuß ist. Also Einsatzwillen kann man ihm ja nie absprechen, hat er immer. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er vielleicht eher Friedrich bringt, weil er auch ja nominell der erste Innenverteidiger eigentlich ist, der reinkommt. Aber irgendwie vertraut er ihm nicht so wirklich. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass er nicht ganz so spielstark ist und vielleicht auch nicht so dynamisch wie Skelly. Und er natürlich auch die Außen dicht machen wollte. Hat bombig geklappt, muss man sagen. Auch der Move mit Castrop davor hat diesmal funktioniert. Dass langfristig eine gute Lösung ist, weiß ich nicht. Weil irgendwie sehe ich den dann doch wieder ein bisschen weiter vorne, wo er auch dann seine Kreativität und sein Offensivspiel mehr für die Mannschaft reinbringen kann. Das hat man ja auch vor dem Tor gesehen, vor dem zweiten Tor, wie er nach vorne gespielt hat. Ich finde generell fällt auf, dass Polanski sehr gut und klar analysiert hat, was die Mannschaft braucht. Das ist nicht sehr selbstverständlich. Also er hat sehr stark gemerkt, wir brauchen jetzt irgendwie so einen starken Block da hinten, eine starke Abwehr. Im Abstiegskampf ist das eigentlich das A und O, dass du hinten gut stehst. Das hört sich jetzt so trivial an, das würde eigentlich so jeder sagen, aber so trivial war das gar nicht. Und er hat zwei Veränderungen gemacht, die funktioniert haben, dass das auf eine Dreierkette umzustellen, was ich auch nicht gedacht hätte, dass das funktioniert bei uns, oder Fünferkette, wie, ne, das war die erste Schlüsselveränderung und die zweite Schlüsselveränderung, da hat er natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil weil er dann auch wieder gesund war, war Honorar als zweite Spitze meiner Meinung nach aufzustellen. So, das hat ihm natürlich in die Karten gespielt, das konnte Sirianni nicht. Und er hat scheinbar auch nach innen, er sagt es auch nach außen, Prinzipien festgelegt und in diesen Prinzipien bleibt diese Mannschaft. Und diese Prinzipien sind meiner Meinung nach in der Ordnung bleiben, ne, sich nicht rauslocken lassen. Zum Beispiel gegen Köln hätte das durchaus funktionieren können, da haben wir darüber geredet, dass die Stimmung, die Atmosphäre, die Mannschaft dann nach vorne peitscht und das wäre ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber er hat das irgendwie gesagt, nee, wir bleiben hinten drin. Wir geben auch den Kölner mal den Ball, wir sollen sie mal gucken, was sie damit machen. Das war in Heidenheim auch so. Ne, da hatten wir jetzt auch nicht so übermäßig viel Ballbesitz, wie man das eigentlich erwarten könnte gegen Heidenheim. Ne, das heißt, die Mannschaft geht immer in ihre Struktur zurück. Und vielleicht noch das Allerwichtigste, dass meiner Meinung nach sich die Persönlichkeit des Trainers auf die Mannschaft überträgt. Ne? Also Suane war einfach auch kein mitreißender Trainer. Und so hat die Mannschaft auch gespielt. Und Sirianni und Polanski ist meiner Meinung nach auch einer an der Seitenlinie, der mitgeht, ne? Der kommunikativ ist. Und ich glaube, das alles, das überträgt sich dann auch durchaus auf eine Mannschaft. Und das sehen wir gerade, dass es sehr gut funktioniert.
Ja, also ich bin da voll ganz bei dir. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Joe Skelly da so einen guten Job auf der rechten Innenverteidigerposition macht. Sehe da perspektivisch auch Philipp Sander wieder, wenn der wieder gesund ist und wieder
Ja,
zurück
glaube ich
ist, und
auch.
sehe dann auch Skelly wieder auf die Schiene rotieren, weil ich tatsächlich denke, dass er da besser aufgehoben ist. Und sehe dann den Jens Castrop auch definitiv weiter vorne. Dass er da auch wieder eben vor allem auch mit seiner Abschlussqualität, die er mitbringt, das hat er jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal bewiesen, da nochmal für offensive Gefahr sorgen kann. Und ein weiterer Faktor ist natürlich, dass du aktuell einen Nico Elvedi hast, der wieder gefühlt auf absolutem Top-Niveau spielt. Also das ist wieder genau der Nico Elvedi, den wir zu Champions League-Zeiten gesehen haben. Ein Kevin Dix hat sich mittlerweile sehr gut integriert. Der ist jetzt auch ein paar Spiele da und das merkst du einfach. Und ich ja, bin einfach der Meinung, das habe ich vor 2 Wochen was, glaube ich, auch schon gesagt, dass der größte Gamechanger auf dem Platz durch eben eine Taktikumstellung Franck Honorat ist, dass der eben nicht mehr die Schiene bedient. Das fand ich unter Seoane immer eine Vollkatastrophe, wenn Honorat da die rechte Schiene bedienen musste und defensiv eingebunden war. Der muss einfach mit seinem Tempo, mit seiner Übersicht, die er mitbringt und vor allem auch mit seiner Qualität, also der schlägt ja Flanken oder Pässe nach Belieben gefühlt, der muss da nach vorne, sei es jetzt auf der 10 oder in der Doppelspitze. Und ja, von Woche zu Woche bestätigt er eigentlich genau das. Simone, wie blickst du denn auf die Aufstellung? Sagst du, das ist so, wie es jetzt ist, eigentlich genau richtig? Oder würdest du da für den kommenden Spieltag auch nochmal Änderungen erwarten?
Also bis jetzt hat Eugen das ja ganz gut gehandelt, finde ich. Also einerseits pushst du diesen Konkurrenzkampf wieder an, was bei Seoane ja gar nicht gegeben war. Du konntest spielen, so wie du wolltest und wurdest trotzdem aufgestellt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist auch ein großer Vorteil. Was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, ist diese Kombi aus Neuhaus und Engelhardt, die ich richtig bockstark finde. Neuhaus verteilt nach vorne die Bälle, hat die Übersicht und Engelhardt sichert das nach hinten defensiv mehr ab. Und die Kombi finde ich richtig gut, weil ich denke, Engelhardt spielt das, was alle erwartet haben, was eigentlich mal Jule Weigel hätte spielen sollen, immer und nicht geschafft hat oder nicht den richtigen Partner hatte oder wie auch immer. Und diese Kombi finde ich extrem gut. Aber man ist da einfach auch flexibler, ne? Du hast Castrop, du hast Sander, du kannst ein bisschen schieben, hinten ist es stabiler, ne? Und du hast noch einen Ulrich, Netz immer im Tausch. Was vorher nervig war, ist jetzt halt pushen sich gegenseitig. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja, und du hast jetzt vor allem seit langer, langer Zeit, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wieder ordentlich Qualität auf der Bank auch sitzen, ne? Dass du eben sagst, selbst wenn jetzt mal einer einen schlechten Tag hat, dann wechselst du halt eben, um vielleicht die Wechsel schon mal, um dem schon mal vorwegzugreifen, mit Chuto Machino, Gio Reyna, Stöger, dem Rückkehrer Robin Hack und Tim Kleindienst. Hast du Spieler eingewechselt, die bei sehr vielen anderen Bundesliga-Clubs auf jeden Fall in der ersten Elf, stehen würden? Und das macht natürlich auch was. Also ich finde, in den letzten Wochen ist da auf dem Platz sehr viel zusammengewachsen. Egal, wer da jetzt eben in der ersten Elf steht oder auf der Bank, sitzt. Das sieht man ja dann auch immer in den, an den Bildern nach den Spielen, wenn es dann eben heißt, dass du, dass die Spieler entweder in die Kurve gehen oder wenn du das Inside dir anguckst, da entsteht eine richtige Truppe und ja, der Trainer hat einfach sehr viel Flexibilität und das macht ihn dann ja auch im Umkehrschluss wieder sehr viel unberechenbarer, wenn der Trainer des nächsten Gegners eben überlegt, Mensch, was kommt denn da überhaupt auf uns zu? Und ja, das sind Luxusprobleme, definitiv. Und ich freue mich darüber, weil, wie du das sagtest, Simone, der Konkurrenzkampf wird belebt. Jeder weiß, er muss quasi an seine Grenzen gehen, damit er nächste Woche wieder auf dem Platz steht, in der Startelf steht. Und das ist gut für die Mannschaft, das ist gut für Borussia. Und genau das brauchen wir aktuell. Und vielleicht ein kleiner Nachtrag zu Yannick Engelhardt. Der ist ja nur ausgeliehen. Da gibt es ja aktuell jetzt schon die ersten Gerüchte, dass Borussia sich mit Como in Verhandlungen befindet. Ich glaube, es wird irgendwie eine Ablöse um die 5 bis 6 Millionen aktuell zumindest mal thematisiert. Und ja, wenn das auch nur ansatzweise stimmen sollte, also selbst wenn der 8 Millionen kosten sollte, musst du eigentlich gucken, dass du den auf jeden Fall verpflichtest, weil was der hier aktuell bei uns spielt, ist ja fast schon unbezahlbar. Er gibt dir sehr viel defensive Stabilität. Und ja, ein weiterer Faktor, du hast ihn eben angesprochen, Simone, gefühlt war er schon weg, weil er einfach gar nicht mehr spielte, ist Flo Neuhaus, der von Spiel zu Spiel auch immer selbstbewusster wird, immer besser wird. Und ja, mich freut's für ihn. Mich freut's einfach, dass er wieder zur Spielzeit kommt, dass er wieder spielen kann und dass er einfach wieder Spaß am Fußballspielen hat. Genau. Ja, dann lasst uns vielleicht nochmal auf den Spielverlauf blicken. Es gab dann, wie ich es eben schon angesprochen habe, die ein oder andere Abschlusssituation. Es war aber wenig Zwingendes dabei, bis dann irgendwann Haris Tabakovic aus kurzer Distanz einen Schuss an die Latte hatte. Das war eine Situation, wo ich mir dachte, Mensch, der hätte jetzt auch gut und gern reingehen können. Danach ist das Spiel auch so ein bisschen abgeflacht. Da hatte ich dann auch tatsächlich kurz ein bisschen Angst, nach der alten Fußballweisheit, machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten. Hat sich aber nicht bewahrheitet. Borussia konnte da hinten alles sauber wegverteidigen. Und ja, so kam es dann, dass in der 45. Minute nach einem Eckball für Borussia ein Pfiff ertönte und der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ich habe im ersten Moment jetzt nicht groß irgendwas gesehen am Fernsehbild. Und ja, in der Wiederholung war dann aber für mich relativ schnell klar, dass es einen klaren Elfer gab, weil gleich mehrere Spieler von Heidenheim die Borussen umklammert hatten. Und Nico Elvedi war es, der da zu Boden ging. Ja, das war schon eher eine andere Sportart, was der Innenverteidiger da machte. War für mich eher so die Kategorie dummer Elfer aus Heidenheimer Sicht, weil das muss einfach nicht sein. Und ja, Haris Tabakovic nahm sich den Ball. Da war ich im ersten Moment wieder verwundert und irritiert, legte ihn dann aber nur auf den Punkt und Kevin Dix hat ihn geschossen. Und ja, hat ihn dann verwandelt und Borussia kommt mit einer 1:0-Führung in die Kabine und in die Halbzeit. Holger, wie hast du denn die Entscheidung rund um den Elfmeter wahrgenommen und war es denn ein Elfer für dich? Das würde mich mal interessieren. Das können wir ja vielleicht hier in der Runde mal einmal durchgehen, diskutieren, ob wir uns da einig sind oder ja, ob die Meinungen da auseinandergehen. Weil Frank Schmidt sagte ja auch danach auf der Pressekonferenz, dass das definitiv kein Elfer war und wenn man den gibt, es ganz viele Elfmeter geben müsste. Ja, ich aber definitiv, und da will ich jetzt gar nicht durch die Borussia-Brille blicken, sagt, dass das einfach nur ein richtig dummes Foul war, eine dumme Aktion im 16er war, die du nicht anders bewerten kannst. Aber Holger, bitteschön.
Ich habe den Pfiff sehr freudig aufgenommen. Ich habe es auch in der
Oh, Wunder.
ersten, ja, ich habe es auch nicht direkt gesehen. Und ich habe mir da weggedacht, mein Gott, das ist eigentlich ein Elfer, den normalerweise wir kriegen gegen uns, wo man sich herrlich drüber aufregen kann. Ja, das ist natürlich ein Foul, aber man muss auch sagen, die halten ja immer im Strafraum alle so fest. Also natürlich kannst du das pfeifen und das ist ein Foul, aber das ist eine normale Situation, wie im Strafraum einfach gegeneinander gearbeitet wird. Und da ist ein Stürmer, der den Verteidiger hält und umgekehrt. Deswegen kann ich den Schmidt, den Frank Schmidt schon so ein bisschen verstehen, dass er da sauer ist. Aber de facto ist das so, ne? Und das ist halt dieses Problem wieder des zweierlei Maßes, was angelegt wird, ne? Was wird gepfiffen außerhalb des Strafraums? Wird genauso gepfiffen innerhalb des Strafraums? Ja, nein, ne? Und Ja, jetzt hat es uns mal nicht getroffen. Ich bin glücklich darüber, aber ich glaube, da muss man jetzt ja auch nicht groß drüber diskutieren, dass es kein Foul ist, ne? Und der Gott sei Dank hat sich der VAR nicht schon wieder eingeschaltet. Das wäre die Krönung gewesen. Und der Schiri stand einfach auch gut. Der stand dann direkt daneben, ne? Hat das so gesehen, hat wahrscheinlich irgendwie nur darauf geachtet und das war in seinem Blickfeld. Und dann wird Elfmeter gepfiffen, ne? Das ist für mich jetzt kein Riesending, wo man einen ganzen Spieltag darüber diskutieren muss, wie andere Entscheidungen, die wir zum Beispiel gegen Köln hatten, meiner Meinung nach.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich fand, der VAR hätte sich nicht einschalten dürfen, also hat er ja auch nicht,
Ja.
weil eben die Entscheidung direkt erfolgte und auch nach Ansicht der Bilder, also in der Wiederholung, die man bei Sky sehen konnte, man ja halt eben gesehen hat, naja, er wurde halt schon gehalten. Also eine klare Fehlentscheidung konnte da nicht vorliegen, von daher kein VAR. Der Schiedsrichter hat es meiner Meinung nach relativ gut angezeigt, denn der hat da angezeigt, dass umklammert wurde. Ich finde, du musst das auch nochmal ein bisschen differenzieren, wenn da jetzt am Trikot gezupft wird oder eine Hand irgendwie rausgeht und der Angreifer fällt, dann könnte man drüber diskutieren. Aber in dem Fall wurde Nico Elvedi ja wirklich mehr oder weniger von hinten umarmt. Jo, und wenn der dann fällt, dann bist du halt eben selbst schuld. Also. Ich glaube, das kriegst du relativ früh, können wir ja gleich mal Andi fragen, relativ früh im Fußballplatz schon beigebracht, dass du eben solche Aktionen nicht bringen kannst. Und ja, dann wird es dann halt eben geahndet. Andi, wie ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung ist genau die gleiche. Ich bin ja nun Schiedsrichter und das Halten ist ja okay, aber wenn man dann losläuft, dann muss man ihn auch loslassen. Weil im Endeffekt, wo er losläuft und du hältst ihn weiterhin fest, dann machst du das strafbar. Und dann, wenn Elvedi fällt, dann ist es auf jeden Fall ein Elfmeter. Ich weiß nicht, was der Frank Schmidt da gesehen hat, aber also im Stehen kann man ihn gerne mal festhalten, das ist ja nicht so schlimm, aber wenn der dann losläuft, dann ist es ein Elfmeter. Also ich hätte ihn auch gepfiffen.
Ja, dann sind wir uns soweit ja schon mal einig. Simone, wie hast du das Ganze gesehen?
Ja, ich schließe mich an die an. Also das Umklammern, das ist einfach too much und das hat er dann auch gepfiffen. Körperkontakt halten, klar, ist immer gegeben, aber das war halt dann ein Tick zu lange, ne? Was man da auch klar auf den Bildern sieht. Du siehst, er will klar zum Ball und er nimmt ihm ja die Chance, ne, dahin zu kommen. Ja. Und von daher. Aber ich hatte auch den Gedanken wie der Holger, das sind eigentlich so Dinger, die immer gegen uns gepfiffen werden. Und ja, von
Ja,
daher
also man.
braucht man, wie Frank Schmidt sich da aufgeregt hat, ich glaube, da gibt es viel mehr andere Entscheidungen, wo man sich aufregen kann, wie diesen Elfmeter.
Ja, die sind natürlich in der Abwärtsspirale gerade Heidenheim, ne? Und klar, dann mokierst du das auch, ne? Ich tippe mal, dass wenn du jetzt Bayern-Trainer bist oder so und dann führst du 3-0 und kriegst das gepfiffen, da machst du dann kein Fass auf, ne? Kann man auch ein bisschen nachvollziehen, ne? Also im Moment geht es ja wirklich dramatisch nach unten für Heidenheim, ne? Aber
Definitiv.
ich denke mal, das Meinungsbild von euch und von uns ist da auch, finde ich jetzt wirklich objektiv. Also es ist jetzt nicht nur die Gladbach-Brille, die wir da aufhaben.
Ja, da hast du natürlich absolut recht, Holger. An dem Punkt waren wir vor einigen Wochen auch. Ich hatte das Spiel, ich kann es einfach nicht vergessen, das lässt mich nicht los. Ich hatte in der letzten Aufnahme schon das Spiel gegen Bremen nochmal aufgeführt, wo ich eben sagte, Mensch, wenn es halt nicht läuft, ne, dann hast du noch Pech dazu. Wo wir auch das Thema Spielglück thematisiert hatten. Und klar, wenn es halt, wie gesagt, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt so richtig nicht für dich. Und dann ärgert dich das. Das wird in Summe dann auch ein bisschen viel. Man darf auch nicht vergessen, Heidenheim kam jetzt gerade aus Leverkusen zurück mit einer 6-0-Klatsche. Ne? Also das ist natürlich auch nicht ohne und macht was mit dir. Und ja, dann gehst du mit so einer Entscheidung eben mit einem 1-0 zu Hause in die Kabine. Und machen wir uns nichts vor, die wussten dann auch, dass das eine schwere zweite Halbzeit für sie wird, wenn sie dem 1-0 hinterherrennen müssen, weil Gladbach eben in dem Aufwind ist, unsere Borussia einen guten Fußball spielen kann, wenn sie es denn auf dem Platz auch spielen können. Und ja, sie konnten es halt gegen Heidenheim tun. Und ja, dann lasst uns doch mal auf die zweite Halbzeit blicken. Borussia ist dann gut aus der Halbzeit auch rausgekommen, mit relativ breiter Brust. Und konnte auch relativ zeitnah dann nachlegen. Ich glaube, in der 54. Minute, so in dem Dreh, konnte Borussia das 2 zu 0 erzielen. Nach einer ja, guten Offensivaktion wurde der Ball in die Mitte zu Rocco Reitz gespielt. Der hatte, wie ich das eben schon angesprochen habe, den Ball direkt mit der Hacke weitergeleitet. Und Haris Tabakovic und Franck Honorat waren beide einschussbereit in der Mitte. Und ja. Tabakovic hat dann eingenetzt. Er macht einfach genau da weiter, wo er in den letzten Wochen aufgehört hat. Der trifft und trifft und trifft. Das freut mich auch für ihn wahnsinnig, weil der kein leichtes Standing bei uns allen hatten. Ich glaube, niemand von uns hätte erwartet, dass er jetzt nach dem 11. Spieltag schon so viele Scorerpunkte gesammelt hat. Und ja, der liefert einfach ab. Und das freut mich unfassbar für ihn. Und auch da hat man dann eben gesehen, wie die Spieler sich gefreut haben, wie auch ein Franck Honorat gejubelt hat, der ja das Tor nicht mal geschossen hat oder der nicht beteiligt war. Und ja, das macht einfach sehr viel Lust auf mehr, weil du siehst, da entsteht gerade wieder was. Und ja, da entsteht wieder was, ist dann, glaube ich, auch das richtige Wort, weil wir hatten dann in dem Moment, Gladbach kam ja aus der Kabine zurück und das Derby-Sieger-Banner hing nochmal da. Ja, freudig angestimmt und am Ende des Spiels gab es ja dann eben auch die Fangesänge, dass Borussia wieder da ist. Und genau diese Aufbruchsstimmung, die haben wir jetzt endlich, die haben wir uns sehr, sehr lange erhofft und herbeigesehnt und ja, wir sind jetzt wieder da. Heidenheim hat dann reagiert, hat, glaube ich, einen Dreierwechsel durchgeführt, hat auf verschiedenen Positionen reagiert, hat aber relativ wenig gebracht. Heidenheim hatte dann eine flache Flanke in den 16er, wo der Stürmer oder zumindest mal die Person, die da in der Nähe des Fünfers stand, nicht an den Ball rangekommen ist. Und ja, ansonsten hatte Borussia da alles im Griff. Dann hatten wir gewechselt. Ich habe es eben schon angesprochen. Mit Maschino und mit Reina kamen dann die ersten beiden Akteure von der Bank ins Spiel. Ausgewechselt wurden dann eben Tabakovic und Neuhaus, die beide ein sehr gutes Spiel bis dahin gemacht haben. Und ja, kurze Zeit darauf fiel dann direkt das 3 zu 0 und man könnte ihn fast schon als, ja, als Edeljoker bezeichnen, denn Maschine wurde eingewechselt und hat direkt genetzt. Dieses Mal nach Vorbereitung von Franck Honorat hat das Tor zum 3-0 erzielt und auch da wieder, man hat gesehen, dass da einfach sehr viel Erleichterung auf dem Platz war. Alle haben sich gefreut. Sie haben dann irgendwie zu 5 zu 6 gemeinsam Maschinos Jubel gemacht. Also auch dieses Foto macht ja was mit einem. Da sieht man eben das, was entsteht. Und ja, auch für ihn freut uns das, glaube ich, alle, weil auch er kam mit relativ hoher Erwartungshaltung, hatte ein teures Preisschild und kann jetzt langsam einfach abliefern. Und genauso soll es sein. Die Spieler brauchen Zeit. Ich sagte das eben bei Kevin Dix auch schon. Und nach siehst du einfach diese Fortschritte. Die Spieler kommen immer besser an. Und das Thema Qualität ist halt eben, ja, ein Riesenpunkt. Und ja, so endet das Spiel dann eben mit 3 zu 0. Borussia fährt einen relativ souveränen, ja, das relativ können wir streichen, einen absolut souveränen Auswärtserfolg ein. Und wie ich es eben schon sagte, die Kurve war begeistert, es wurde angestimmt, es wurde gesprungen und gesungen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich freue mich dann immer, wenn ich montags morgens mich, bevor ich dann zur Arbeit gehe, mit einer Tasse Kaffee nochmal hinsetzen kann, mir das Inside angucken kann. Und ja, das ist dann natürlich nach beispielsweise dem Spiel gegen Köln oder eben in einer so guten Situation, wo wir gerade sind, einfach Balsam für die Seele, weil es eben in den letzten Wochen und Monaten nicht so gut für uns lief. Ja, jetzt haben wir eben die erste Halbzeit thematisiert. Ich habe einmal den Spielfilm für die zweite Halbzeit nochmal dargelegt. Wie fandet ihr denn die zweite Halbzeit, Simone? Wie zufrieden warst du denn mit dem, was Borussia da angeboten hat und vor allem, wie sie das auch wieder wegverteidigt hatten in der Defensive?
Ja, wir wirken wesentlich entspannter. Wir wirken nicht mehr so kopflos. Wir wirken wesentlich sortierter. Die Ballkontrolle ist besser. Wir haben ein viel flexibleres Ballbesitzmuster. Die Laufwege sind viel flexibler. Ja, du hast nicht mehr gefühlt nur einen einzigen Spielzug wie unter Seoane. Es wird von Honorat reingeflankt von rechts und das war's, ne? Es geht durch die Mitte, es geht über rechts, es geht über links, es geht über andere Stationen. Wir gewinnen viel schneller Raum. Also du merkst, ich gerate gerade in Schwärmen, weil es halt viel schöner anzusehen ist und es macht einfach wieder Spaß zuzugucken.
Absolut, ja, die Flexibilität, das ist halt eben ausschlaggebend. Vorher waren wir berechenbar, du wusstest genau, Schema F, der Ball geht auf den rechten Flügel zu Franck Honorat und der flankt das Ding rein. Und das spielen wir jetzt eben nicht mehr. Das kann er immer noch tun, indem er sich dann nach außen fallen lässt oder defensiver steht, wie er das gegen Köln getan hat und damit Umschaltsituationen selbst mit einleitet. Und ja, Genau diese Varianz und natürlich auch eben diese unterschiedlichen Spielertypen, die machen es dann aus. Und ich finde das auch sehr, sehr erstaunlich, wenn man sich einfach mal anguckt, Haris Tabakovic, das ist ja ein Hühne auf dem Platz, wie der sich auf dem Platz bewegt, wie der ackert, wie der läuft, wie, ja, wie präsent der da ist. Und da kann ich eigentlich nur genau das wiederholen, was ich eben zu Jannik Engelhardt sagte. Da würde es mich persönlich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn wir da zeitnah irgendwie an einer Festverpflichtung von ihm arbeiten würden und könnten. Ja, der ist jetzt auch nicht mal gerade sehr jung und Wiederverkaufswert ist da ein Thema. Aber es geht nicht immer nur um den Wiederverkaufswert, sondern es geht auch eben darum, was ein Spieler der Mannschaft gibt, was ein Spieler den Fans gibt. Und gerade bei Haris Tabakovic finde ich das erstaunlich. Der musste ja ein sehr, sehr großes Erbe antreten in der Zeit, in der Tim Kleindienst eben nicht da war und ausgefallen ist. Aber wenn man da einfach mal sieht, dass der mit Herz und Seele auf dem Platz steht und auch in der Kabine ist, welche Ansprachen der hält, dann habe ich zu keiner Sekunde das Gefühl, dass das irgendwie ein Leihspieler ist, sondern da könntest du meinen, das ist ein gestandener Profi von Borussia, der gefühlt seit 6 Jahren da ist und genauso agiert er auf dem Platz. Und von daher würde es mich tatsächlich sehr freuen, wenn Borussia da eben dran arbeitet, dass wir den fest von der TSG verpflichten könnten. Ja. Jetzt haben wir es gerade schon kurz angesprochen. Tim Kleindienst. Neben Robin Hack ist auch Tim Kleindienst wieder zurückgekommen. Und Andi, denkst du, es hätte ein schöneres Comeback für Tim Kleindienst geben können als in Heidenheim?
Nein, glaube ich nicht. Man hat ja auch schon gesehen, als er vorm Warmmachen gekommen ist, hat er, glaube ich, auch die Heidenheim-Fans alle begrüßt. Und das spricht ja schon dafür, dass er sich da sehr wohl gefühlt hat. Und ich denke mal, dass es für ihn schon was Gutes war, dass er da dann erstes Spiel wieder hat. Nach einem, ich glaube, nach genau einem halben Jahr, ne?
Ja, genau. Also das war sehr imposant. Ist jetzt ja kein riesiges Stadion, aber am Fernsehen war es schon sehr, sehr laut, als Tim Kleindienst eingewechselt wurde. Man hat die Sprechchöre hören können, die dann auch eben von den Heidenheimern gekommen sind. Und ich glaube tatsächlich, ja, dass das für ihn persönlich nochmal eine ganz andere Hausnummer war, als wenn er sonst irgendwo in einem anderen Stadion oder vielleicht sogar zu Hause bei uns eingewechselt worden wäre. Wegen seiner Vergangenheit, wegen dem, was er mit Heidenheim erlebt hat und hat mich einfach wahnsinnig für ihn gefreut. Ja, aber zwischenzeitlich sah es ja dann doch nochmal ja, ein bisschen düster für ihn aus, weil unklar war, ob er reinkommen kann oder nicht. Gefühlt gab es keine Spielunterbrechung mehr und ja, er hat mir fast schon ein bisschen leid getan, bei niedrigen Temperaturen da einfach nur rumzustehen. Simone, ja, wie ist es dir ergangen?
Ja, da steht der arme Tim da, 3 Minuten bald erfroren. Das war ja auch noch richtig, richtig, richtig kalt. Das kommt ja noch dazu. Er hat auch irgendwie nachher gesagt, das war irgendwie so die längsten 3 Minuten seines Lebens. Und ja, aber ich denke schon, dass das emotional ganz hoch für ihn war. Heidenheim mit dem Bezug. Ich glaube, der Torwart, der im Moment verletzt ist, war sein Trauzeuge irgendwie. Die sind ja auch ganz
Ja,
eng.
genau.
Und ja, aber besser kannst du es dir eigentlich nicht wünschen. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass er wieder da ist. Aber das wird natürlich auch eine große Aufgabe für Polanski, das jetzt zu moderieren mit Tabakovic und so weiter. Das wird natürlich auch eine Hausnummer, ne?
Definitiv. Und da, Holger, würde ich direkt mal in deine Richtung blicken und fragen, was denkst du denn? Denkst du, wenn Tim Kleindienst jetzt wieder fit ist? Wenn der wirklich wieder bei 100% ist, das wird er ja erst in einigen Wochen sein. Denkst du, dass wir dann eine neue Doppelspitze sehen werden? Oder glaubst du, dass nur einer von den beiden Brechern, nenne ich sie jetzt einfach mal, Tabakovic oder Kleindienst, da vorne drin steht und an der Struktur an und für sich nichts verändert wird? Also sprich, dass nebendran in der Doppelspitze einer von den agilen Spielern, wie beispielsweise Honorar oder auch Hacky, der ja wie gesagt auch wieder zurückgekommen ist, dann agieren wird. Was denkst du darüber?
Ja, das wäre ein Monstersturm, ne? Wenn die beide da drin wären, von der Größe her, von der Erscheinung her. Also ich glaube, das sucht seinesgleichen im bezahlten Fußball in Europa, oder? Ich kann mir keine Mannschaft vorstellen, die zwei solche Brecher hat und die dann noch funktionieren. Also ich glaube, das Gute für Polanski und vielleicht das im Moment noch nicht ganz so Gute für Tim Kleindienst ist, dass das noch total lang dauern wird. Also das, ich glaube, dass Eugen Polanski ihm jetzt wirklich ein Bonbon gereicht hat und gesagt hat, hier für deine Mühen, ne, und damit du noch weiter durchhältst, ne. Also ich sehe nicht nach der langen Verletzung, dass der 20 Minuten am Stück spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also daher, und ich glaube, das können auch alle so einschätzen. Das heißt, es wird so weitergehen und da wird erstmal nichts verändert und dann im neuen Jahr werden die Karten neu gemischt. Und wie oft wir das dann hatten, dass dann Verletzungen kommen. Ne? Wir haben Spieler, ich sag mal so ein Honorar, ich will es nicht beschreien, aber der hat doch keine Saison bisher komplett durchgespielt.
Ja,
So,
der hat immer seine
ne?
Phasen, das stimmt.
Der hat immer seine Phase und genauso gilt das anderen. Jetzt haben wir auf einmal Sander, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der verletzt wird. Der ist auf einmal raus, dann hat Kastrup wieder eine Chance und so wird sich das ein bisschen einpendeln. Ne? Ich sehe da vorne, also ich glaube eher, wir kriegen da, die treten sich eher auf die Füße, wenn ich so an Hack denke, an Rehner denke, an Honorar denke, wenn die alle gesund sind, an Stöger denke, ne? Also an Neuhaus, ne? Obwohl Neuhaus ja jetzt auch erstmal gesetzt ist. Dann wird das eher schwieriger, ne? Und der Einzige, also der sich da jetzt auch so richtig, wenn man für dieses Mittelfeld, ihr habt gerade Lobeshymnen auf Engelhardt gehalten, zu Recht, ne? Was mir ein bisschen zu kurz kommt heute und in den letzten Wochen auch, ist die Rolle von Rocco Reitz. Also wir haben ja am Anfang auch gesagt, die Spielführerbinde, ne, die hemmt ihn. Und also, was der gespielt hat in den letzten Wochen und bei dem Spiel, also ich fand das überragend. Und nicht nur den Ball mit der Hacke weiterzuspielen, was ja auch überragend ist, sondern generell, also der ist ja überall zu finden, der Einsatz, ne, man merkt auch, er wirkt auch befreiter als früher. Und dann könnt ihr das glauben, dass der 35,6 Kilometer die Stunde gelaufen ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, ich hatte immer das Gefühl, dass er nicht so der Schnellste ist, ne? Und wenn das wirklich so gemessen worden ist, dann ist er ja, glaube ich, in den Top 10 der schnellste Spieler der Bundesliga. Das kommt ja auch noch hinzu. Der spult immer die meisten Kilometer ab, der ist schnell. Der Einsatz, ne, ist ein Gladbacher Junge. Also, ich finde, jetzt muss man auch langsam mal sagen: Boah, Rocco, ne, du bist jetzt auch, kommst wieder in die Topform. Und ne, dann möchte ich mal sehen, wenn er so weiterspielt, was Nagelsmann dann macht. Ne? Also ich finde, dass er ganz klar da im weiteren Kreis ist, vor allem nach der U21, mit dem U21-Turnier im Sommer, was er gespielt hat.
Ja, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Das war eine sehr erstaunliche Leistung, die er da gebracht hatte. Und ich glaube, Rocco ist da auch so ein Stück weit ja nochmal ein Paradebeispiel dafür, dass es halt am Trainer liegt, ne? Also ohne da jetzt schlecht über Seoane zu sprechen.
Ja.
Es geht einfach jetzt gerade ein Ruck durch die Mannschaft, durch die komplette Mannschaft. Und das merkst du in ganz vielen unterschiedlichen Positionen. Du merkst das bei ganz vielen individuellen Typen, bei einem Joe Skelly. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Da habe ich seit einigen Wochen auch wieder das Gefühl, dass der Schritte nach vorne macht, dass der besser wird. Das ist jetzt jahrelang auf der Strecke geblieben. Und ja, umso unverständlicher ist es ja eigentlich, dass man diese Reißleine nicht vorher gezogen hat, dass man das nicht erkannt hatte oder nicht erkennen wollte. Und ja, es ist jetzt zum Glück, wie es ist. Ja, wir haben diesen Neuanfang gehabt mit Polanski und ja, von Woche zu Woche wird es einfach besser. Man sieht eben, dass das alles Früchte trägt, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt, dass individuell die einzelnen Spieler sich weiterentwickeln. Wir alle wissen, dass dieser Schwung irgendwann auch mal verpuffen wird. Wir wollen das natürlich nicht herbeirufen, aber irgendwann wird der Moment kommen, wo du auch mal wieder einen Tiefschlag bekommst, aber dann gilt es halt eben, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ich glaube, mit dem, was wir sehen und hören, ist Polanski da aktuell genau der richtige Typ dafür, weil er die Spieler zu fassen bekommt, und weil er weiß, wie er die einstimmen muss.
Ja, und der schafft das auch gut zu moderieren. Ne? Es gibt ja normalerweise beim neuen Trainer gibt es ja immer Gewinner und Verlierer. Ich sehe da jetzt gar keine klaren Verlierer. Man könnte jetzt sagen, Kevin Stöger wäre das vielleicht, aber der war ja vorher auch kein Stammspieler. Also der ist ja auch von Spielfeld zur Bank, Spielfeld auch unter Seoane, also gehüpft, sage ich mal. Da könnte man, ne? Aber das finde ich, passt auch nicht. Ich sehe kaum Verlierer gerade, weil Polanski es so gut hinkriegt zu moderieren und auch so gut wechselt, finde ich. Also die Wechsel machen auch Sinn. So Maschino, der ist doch nicht unzufrieden. Der macht drei Tore, wenn er eingewechselt wird. Ich mache doch lieber drei Tore, wenn ich eingewechselt werde, als dass ich neunmal von Anfang an spiele und nichts passiert. Also auch solche Sachen funktionieren gerade. Also sagenhaft, muss ich sagen.
Definitiv. Oder, und das wird meiner Meinung nach auch unterschätzt, der Wechsel von Marvin Friedrich zu Philipp Sander im Derby, wo du eben sagst, du
Ja,
weißt genau,
genau.
mit dem
Hey.
Ragnar Asche wird ein langer Hühner eingewechselt, den musst du irgendwie wegverteidigen. Also wirfst du dann den Marvin Friedrich nochmal rein.
Ja, auch Teil der Mannschaft, total wichtig.
Genau, also das ist schon, Polanski reagiert sehr gut und agiert sehr gut und das macht wirklich sehr, sehr viel Lust auf mehr. Und ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt war ja, ohne Heidenheim da zu nahe treten zu wollen, Heidenheim nicht ganz der Maßstab. Du musst das Spiel gewinnen. Heidenheim ist Tabellenletzter, kommen eben nach dieser herben Niederlage gegen Leverkusen in den nächsten Spieltag. Und ja, da musst du auf jeden Fall gewinnen, weil es ein wichtiges Spiel ist. Das haben wir souverän gemacht. Aber jetzt haben wir ja mit RB Leipzig tatsächlich mal einen richtigen Brecher vor der Brust, ne? Also Red Bull kommt in den Borussia Park. Das wird ein anderes Spiel, das wird ein anderer Gegner sein. Und da bleibt es jetzt natürlich mal abzuwarten, wie Eugen Polanski die Mannschaft aufstellen wird und ja, wie wir uns da präsentieren werden. Aber seit langer, langer Zeit ist das ein Spiel, wo ich sage, ja, die sollen erstmal kommen. Die sollen erstmal in den Borussia Park kommen. Wir sind aktuell gut drauf und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja, wie ist denn hier die
Und
Stimmung? Hat einer Angst von euch? Also, sonst hätte ich bei so einem Spiel auch ein bisschen Angst gehabt. Oh Gott, was wird das? Habe ich im Moment überhaupt nicht. Weiß nicht, wie seht ihr das? Simone.
Eher nicht, aber es ist natürlich im Moment ein Test für die Defensive dann. Wie stabil ist sie wirklich und wie lange hält sie stand? Ne, die anderen Gegner, die wir in letzter Zeit hatten, die gehörten nicht zu den Top 5, ne? Und das ist eine andere Hausnummer und da wird man sehen, wie klappt das hinten dann wirklich mit mehr, ja, ich befürchte doch mehr Beschuss, ne?
Ja, wahrscheinlich wird das so kommen. Also die Defensive wird auf jeden Fall mehr gefordert werden, als das jetzt gegen Heidenheim beispielsweise der Fall war. Und da muss man dann einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber um deine Frage nochmal aufzugreifen, Holger, also Angst habe ich jetzt auch keine. Ich gehe natürlich relativ gespannt in den Spieltag. Es ist das Freitagabendspiel. Borussia eröffnet den Spieltag zu Hause. Und wie gesagt, Red Bull bringt schon sehr viel an Qualität mit. Es wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, wie so die ersten Minuten sich gestalten werden. Auch da soll es ja dann eben wieder diesen Stimmungsboykott geben, neben dem dann wahrscheinlich üblichen Boykott gegen Red Bull. Also mal gucken, wie sich das dann entwickeln
Doppelter
wird.
Boykott.
Genau, doppelter
Boykott des
Boykott.
Boykotts, oder? Ich
Ja,
bin gespannt, wie
genau.
sich das dann, wie will man denn gleichzeitig pfeifen und ruhig sein? Wie sieht das denn aus? Ist das dann so ein Intervall? So ein minütlicher oder?
Ja, genau. Es gibt ja noch einen Faktor, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Simone hat es gerade angezeigt. Es wird ja nicht nur ein doppelter, sondern ein dreifacher Boykott wahrscheinlich sein.
Oh Gott, ja, stimmt, wir haben noch ein Thema, hast recht.
Genau, aber ja, bleibt natürlich abzuwarten. Aber für die Mannschaft wird es einfach wichtig sein, dass sie da sehr, sehr gut in das Spiel reinkommen, dass sie vielleicht auch so die ein oder andere Situation haben, wo sie merken, dass sie RB Paroli bieten können. Ja, und dann eben genau das wieder passiert, was wir gerade eben thematisiert haben gegen Heidenheim, dass du sagst, du wächst quasi mit dem Spiel. Du nimmst das Spiel an, du entwickelst dich in diesem Spiel weiter und kannst dann immer mehr eigene Akzente setzen. Und dann wird es auch für Red Bull schwierig werden, das Spiel bei uns im Borussia Park eben zu bestreiten. Und ja, von daher, ich bin jetzt erstmal positiv eingestellt. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall mal mindestens einen Punkt bei uns im Park behalten werden. Auf die Tipps werden wir ja nachher nochmal zu sprechen kommen. Und ja, jetzt habe ich es gerade schon angeteasert. Es gibt ja noch ein anderes Thema, ganz brandaktuell, das Borussia kommuniziert hat. Es wurde heute Mittag eine außerordentliche Pressekonferenz einberufen und auf dieser Pressekonferenz ist dann das verkündet worden, was jetzt schon seit mehreren Wochen ja, um den Borussia Park herum kursierte. Borussia hat die Namensrechte verkauft. Borussia hat einen Partner gefunden, der die Namensrechte übernimmt und Borussia dafür eine gewisse Summe bezahlen wird. Die Summe wurde nicht offiziell von Borussia bestätigt bisher. Man hat aber unter anderem von der RP gehört, in welcher Höhe sich das Ganze bewegen soll. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Das fand ich dann aber tatsächlich schon ein bisschen erstaunlich. Und ja, bevor wir jetzt gleich auf die Details zu sprechen kommen, Ihr alle da draußen werdet es mittlerweile wahrscheinlich wissen und mitbekommen haben. Unser Sponsor Ista wird auch die Namensrechte übernehmen. Ista ist ja bereits seit Anfang dieser Saison Sponsor bei Borussia und ja, wird dann ab Anfang der neuen Saison auch unser Stadion sponsoren, beziehungsweise den Stadionnamen prägen. Denn dann heißt der Borussia Park nicht länger Borussia Park, sondern Ista Borussia Park. Und jetzt mal ganz losgelöst von der Thematik, ob man das ganze Thema gut oder schlecht findet, Andi, wie kannst du denn mit dem Namen leben? Wie kannst du denn mit dem Namen Ista Borussia Park leben?
Also ich finde den Namen gut, weil Borussia Park noch drin steht. Und ich denke auch, dass es auch sinnvoll ist, dass man das mal gemacht hat, weil uns geht es ja nun finanziell nicht so gut. Und das ist natürlich eine Einnahme, auf die man nicht, auf die wir nicht verzichten können.
Ja, du sprichst es schon an. Ich hätte das jetzt gleich nochmal nachgeschoben. Der finanzielle Aspekt, den darfst du natürlich nicht außen vor lassen. Ich werde meine Meinung da an der Stelle mal nach hinten stellen. Simone, wie blickst du denn zunächst erstmal auf den neuen Namen des Borussia Parks?
Also der Name, es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können, wenn ich so andere Namen sehe, höre, ja. Und als Postbank gelber Balken Geschädigte sowieso.
Stimmt.
Aber wie gesagt, der Name ist, glaube ich, das kleinere Übel. Das Drumrum ist eine andere Sache.
Holger, wie sieht es bei dir aus?
Ist da Borussia Park? Also irgendwie so richtig geil finde ich es nicht, muss ich sagen. Also klar, ja, Borussia Park ist noch drin. Ist da? Ich meine, am Ende wird eh keiner sagen, ich fahre jetzt in Ist da Borussia Park, sondern wenn alle sagen, fahren in Borussia Park. Und ja, also ich finde, es klingt nicht schön und ich sehe ehrlich gesagt auch nach wie vor den Bezug zu Gladbach nicht, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Aber okay, das ist jetzt meine Meinung und ich glaube, es geht wahrscheinlich um ganz andere Dinge. Und weil du nochmal gerade die Summe gesagt, haben wir die Summe gerade schon gesagt, 5 Millionen oder so, hast du schon gesagt?
Die RP hatte das angeführt,
Ja,
dass es
ja.
eben 5 Millionen sein sollen. Von Borussia wurde es bisher nicht offiziell bestätigt, aber
Okay,
die RP ist ja
ja.
schon sehr nah dran.
Ja, also vielleicht auch die Summe. Also zuerst dachte ich mir, naja, viel ist das nicht, aber dann habe ich auch nochmal heute nachgeguckt. Ja, scheint ja doch eher mehr zu sein für einen Bundesliga-Verein. Ne? Es gibt genug welche, ich glaube, so Augsburg hat für 400.000 oder irgendwie sowas den Namen verkauft. Ich dachte, Mann, 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 also das ist echt billig. Es hat sich nicht viel angehört, man ist ja irgendwie so andere Zahlen gewohnt von Bayern München, glaube ich, deswegen. Aber es ist scheinbar ein guter Deal. Ja, ich weiß es nicht. Also, naja.
Ja, also weil du das eben sagtest, geil hört sich nicht an. Nee, finde ich auch nicht. Also geil wäre an der Stelle tatsächlich nur gewesen, oder Affentitten geil, wie unser Präsident zu sagen pflegt, wenn es weiterhin Borussia Park gewesen wäre und du dann irgendwie nur am Stadion oder so den Zusatz bei Ista gehabt hättest. Also das wäre eine Lösung, die natürlich ideal gewesen wäre. Aber gut,
Ja.
die wollen natürlich auch was zurückbekommen, das kann man auch verstehen. Und bei 5 Millionen pro Saison, ja, ist es okay. Ich kann mit dem Namen ganz gut leben. Du sagtest es schon, und Simone sagte das auch, es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Der Borussia Park bleibt erhalten. Und ja, was wurde auf der Pressekonferenz noch verkündet? Also es ist ein Vertrag über 5 Jahre. Das ist faktisch festgehalten. Es gibt wohl eine Option auf eine Verlängerung. Und ja, diese 5 Millionen wurden, wie gesagt, nicht bestätigt, kursieren aber darum, wurden von der RP mehr oder weniger bestätigt. Also scheint das schon recht konkret zu sein. Und dieser finanzielle Aspekt, den darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren, weil gerade in der Corona-Pandemie, die hat natürlich alle Vereine hart getroffen, finde ich aber, hat es uns schon extrem gebeutelt. Wenn du dir da mal anguckst, welche Spieler da bei uns gespielt haben, dann vor leeren Rängen Champions League gespielt wurde und du Typen wie einen Markus Thuram, einen Dennis Zakaria, einen Rami Benzebaini hattest, die du nachher entweder ablösefrei oder für kleines Geld verlierst. Das sind finanzielle Mittel, die heute fehlen. Das ist einfach so. Zwischendurch hatten wir noch den werten Herrn Eberl, der sich vom Acker gemacht hat, der es versäumt hat, die Verträge zu verlängern. Und ja, dadurch wurde das Ganze dann mit verursacht. Und heute merkst du einfach diese Auswirkungen davon. Dir fehlen finanzielle Mittel. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass Borussia eben erstmal abwarten muss, bis auf der Transfermarkt-Abgangsseite irgendwas passiert, bevor sie reagieren können. Und ich hoffe einfach mal, dass mit diesen 5 Millionen pro Saison, also wir reden dann de facto über 25 Millionen, die heute kalkulierbar sind, dann auch wieder ein bisschen aktiver werden kannst. Und wer weiß, wir haben eben über die Personalien Engelhardt und Tabakovic gesprochen, die beide als Leihspieler aktuell bei unserer Borussia sind. Vielleicht öffnet sich da die ein oder andere Tür. Ja, jetzt lasst uns aber mal zu diesem grundsätzlichen Thema kommen. Wie finden wir das denn? Wie finden wir das denn? Borussia war lange, lange Zeit einer der letzten Clubs, die den Stadionnamen nicht verkauft haben. Und jetzt ist es dann doch passiert. Wenn wir jetzt den finanziellen Aspekt mal außen vor lassen, wie steht ihr dazu? Findet ihr das gut, dass Borussia sich dazu entscheidet? Oder sagt er, nee, finde ich eigentlich alles andere als gut? Simone, da würde ich vielleicht ganz gern bei dir beginnen wollen. Wie stehst du zu dem Thema?
Ich war immer gegen einen Verkauf, weil Borussia einer der wenigen, ich glaube, jetzt sind es nur noch zwei mit Union und St. Pauli, die ihren Stadionnamen behalten haben, weil es für mich ein Widerspruch ist. Borussia ist ganz klar, ja, wirbt selber mit Mythos, Tradition und so weiter. Fohlenelf setzt sich noch eine Statue dahin und
Die auch
ja,
verkauft wurde an die Fans.
das auch noch.
Mehr oder
Und
weniger. Es
ja,
fehlt noch ein bisschen was.
ist ja auch verrückt, ne? Ja.
Meiner Meinung nach widerspricht das allen Werten der Borussia. Ja. Und das, was viele daran stört, ist auch diese Angst vor der beginnenden Kommerzialisierung. Ja. Wenn ich zum Beispiel nach Wolfsburg blicke, die da anfangen mit ihrem Blinklichter-Gedöns und so weiter, die auch so Energie, LED, Unternehmen da drin haben und die damit auch Werbung machen, ja, das ist absolut nicht meins, ne? Und das ist, glaube ich, auch die große Angst, dass das erst der Beginn ist von so einer großen, ja, von einem Weg, den viele nicht beschreiten wollen, ne? Und das ist auch so ein Ding, was ich mir immer gerne behalten habe. Diesen Alleinstellungsmerkmal. Klar, du lebst nicht immer in der Vergangenheit, aber es ist halt ein großer Teil. Es ist ein großer Teil dieses Vereins. Und dann kommt natürlich auch noch der Zeitpunkt hinzu. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, in einem Jubiläumsjahr, 125 Jahre Mythos Borussia Mönchengladbach, den dann zu verballern, den Namen, finde ich auch nicht so glücklich, muss ich auch sagen. Holger, was meinst du?
Also ich finde es auch nicht gut und ich war auch immer ein bisschen stolz drauf, dass wir den Namen nicht verkauft haben. Da kann man auch andere Fans immer gut mit ärgern von anderen Vereinen, die ja dann gar nicht mehr wissen, wie ihr Stadion heißt. Ich habe dann aber irgendwie heute auch gemerkt, es lässt mich so ein bisschen kalt. Was heißt kalt? Also ich würde jetzt dafür nicht auf die Barrikaden gehen, sagen wir es mal so. Also ich bin enttäuscht, ich finde es nicht gut, aber es ist nicht, es berührt mich nicht so tief wie andere Dinge. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht so eine emotionale Bindung zum Borussia Park habe wie zum Bökelberg damals. Also da haben wir irgendwie andere, emotionalere Schlachten geschlagen, sage ich mal. Na, da gibt es Spiele, die legendär waren. Es gibt auch ein paar Spiele, die legendär waren im Borussia Park, aber meiner Meinung nach nicht so viele wie am Bökelberg. Und ich glaube, ich hätte es mehr geschmerzt, wenn es der Ister Bökelberg geworden wäre, als jetzt den, weil du hast jetzt gesagt, das ist der Beginn der Kommerzialisierung. Also das ist nicht der Beginn. Wir sind doch da so unglaublich mittendrin in der Kommerzialisierung. Und auch wir als Gladbach-Fans, also ich nehme es auch nicht so schlimm wahr wie bei anderen Vereinen, du hast Wolfsburg genannt und so, aber machen wir uns da nichts vor. Also wir machen genauso irgendwelche Black Friday-Rabattschlachten, sind wir gerade, kriege E-Mails. Wird alles auskommerzialisiert im Stadion, ne? Also das mit diesem Fohlen, da haben wir gerade drüber gesprochen, da werden die einzelnen Teile von verkauft und, und. Also wir haben genau wie andere Vereine 3, 4 Trikots pro Jahr, die vertickt werden, die auch nicht besonders günstig sind und, und. Und du kannst vom Gartenzwerg, sage ich mal, bis zum, ja, fast schon irgendwie Jubiläumstrikot in einer Gucci-Ausgabe mit der Holzschatulle kannst du alles kaufen bei uns, sage ich mal. Also deswegen, ich glaube, wir sind da mittendrin Und gerade die Ultras bewahren sich natürlich gewisse Dinge und eiserne Grundsätze, und das müssen sie auch. Also, ne, nur, ich bin jetzt auch kein Ultra, ich bin auch ein anderes Alter und habe schon vieles erlebt bei Gladbach. Und es ist für mich jetzt nicht der Untergang, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber mich packt es nicht, wie andere Dinge mich packen würden, glaube ich.
Was ich meinte mit Kommerzialisierung ist, klar ist sie da bei uns, natürlich, keine Frage. Ich glaube, es geht eher um diese Show-Effekte und so weiter, ja,
Ja, okay.
in diese Richtung, ja, dass wir irgendwann mal Cheerleader auf dem Platz haben, dieses Geblinke und ja, sowas halt, dass das dadurch verschlimmert und verstärkt wird, ne? Dass du dich nicht ganz davor verschließen kannst, ist klar. Das war mit dem Umzug in das Stadion vor 20 Jahren schon klar, ne? Aber ich glaube, es geht eher um, dass das uns weiter weg, noch weiter in diese Richtung treibt, ne? Darum geht es,
Ja,
glaube ich, dass das die
ja.
große Angst ist, ne?
Ja, es wird voranschreiten, ne? Machen wir uns nichts vor. Überleg mal, wenn wir jetzt demnächst, also irgendwann nochmal Champions League spielen würden, wo wir weit von entfernt sind. Guck dir diese Champions League-Geschichte an, ne? Also, wo du das gucken kannst. Da Paramount vergeben jetzt demnächst, ne? 5 Abos brauchst du, keine Ahnung was. Die ändern den Modus jedes Jahr und, ne? Also, da kannst du dich ja am Ende auch nicht von befreien als Fan, ne? Schließen irgendwelche Fans aus, ne? In Italien oder so. Also, ja, das ist das. Also, meiner Meinung nach, friss oder stirb, ist das Motto, ne? Also, ich glaube, dass du dich wenig unschädlich halten kannst von dieser ganzen Entwicklung als Fan eines ersten Bundesliga-Vereins.
Ja, Andi, 25 Millionen für 5 Jahre. Viel oder wenig, wenn ich überlege, dass Thomas Schwanthaler 10,5 Millionen gekostet hat.
Der Vergleich hängt ja nun wirklich, ne?
Ja, aber wenn man es in die Re Relation setzt,
Ja,
ne?
also 25 Millionen besser als gar nichts. Und ich bin ja auch froh, dass in dem Namen wenigstens noch Borussia Park steht. Hätte ja auch nur Ista Park stehen können. Das hätte ich jetzt echt grausam gefunden. Aber letztendlich müssen wir immer überlegen, dass ein Fußballverein ja auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und daher ist das Geld ja nun auch wichtig.
Ja, definitiv. Also ich kann da jeden Fan verstehen, der dafür oder dagegen ist. Ich war sehr, sehr lange gegen einen Verkauf der Rechte oder des Stadionnamens vielmehr. Habe aber dieses Jahr noch vor der Saison irgendwann gesagt, das Thema muss jetzt eigentlich wieder aufgegriffen werden. Also da ging es ja schon los, ne? Wir hatten ja vor der Saison kursierte ja schon das Gerücht, dass Borussia sich auch wieder damit beschäftigt. Und da war ich dann relativ schnell auch dabei, dass ich gesagt habe, wenn der Name nicht verscherbelt wird, dann muss man das eigentlich machen. Und meiner Meinung nach ist genau das jetzt auch passiert. Ich glaube, die wissen selbst auch, gerade mit den Aussagen, die ich eben nochmal zitiert hatte, dass eben jeder Euro umgedreht werden muss und dass du auf Einnahmen erstmal angewiesen bist, dass du agieren kannst. Das wissen die schon auch und aus dem Grund haben sie sich dazu entschieden. Markus Aretz sagte auf der Pressekonferenz, dass es in den letzten Jahren schon zwei ganz konkrete Interessenten gab, gegen die man sich dann entschied. Einer der Konkurrenten, Simone, ich musste gerade eben schon aufpassen, dass ich nichts sage, war ein bereits existenter Sponsor, der allerdings nicht bereit war, von irgendwelchen farblichen Kombinationen abzuspringen. Also wer das wohl war, ne? Genau.
Horror.
Und ja, finde ich dann auch gut, dass du nicht sagst, du nimmst da quasi den in Anführungszeichen erstbesten Sponsor, nur weil der schon Sponsor ist und machst es dann offiziell, weil es halt eben auch ein sehr kontroverses Thema ist. Und ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass der Schritt richtig ist, dass wir auf das Geld auch angewiesen sind und kann jetzt auch mit dem Namen, wie ich es eben schon sagte, sehr gut leben, was man aber natürlich nicht vernachlässigen darf. Und ich hoffe, dass Borussia das auch genauso macht. Sind eben die Fans, ist die aktive Fanszene. Du musst versuchen, mit denen in den Dialog zu kommen, musst das auch genauestens erklären, warum du dich so entscheidest. Und ja, ich hoffe, dass dann eben die Konsequenzen, also sprich die Konsequenzen der Fanszene, jetzt nicht so dramatisch sind, dass das irgendwelche sportlichen Konsequenzen mit sich zieht. Aber man kann natürlich jede Meinung verstehen und beziehungsweise vor allem muss man jede Meinung akzeptieren. Und das wird auch Borussia tun müssen. Ja, liebe
Aber hätte
Zuhörer
man
da
das nicht
draußen,
eher machen, hätte man das nicht eher machen müssen, mal mit der Fanszene sprechen?
ist die Frage.
Na, also klar kannst du nicht über Vertragsinhalte und ne, also was ja rechtlich auch total schwierig, aber hätte man das nicht doch ein bisschen anders vorbereiten können so? Oder
Das.
haben die das sogar gemacht und ich weiß es nicht, Simone?
Nee, das ist ja auch das, was die anprangern. Man hat jahrelang nichts gehört und dann auf einmal hieß es so, zack, ne, wo es fast in trockenen Tüchern war. Und dann hat man mit dieser Versammlung, die es da gab, versucht, die Wogen zu glätten, wo es eigentlich schon zu spät war. Ich denke, man hätte die Proteste runterfahren können, wenn man sich mal angehört hätte, wovor die Leute Angst haben oder was sie daran nicht gut finden. Die wurden aber nicht abgeholt in dem Sinne. Es wurde auch gefragt, warum das auf der Jahreshauptversammlung zum Beispiel kein Thema war. Ja,
War die der Punkt, ja.
war es nicht. Den Punkt gab es nicht. Und warum man als mitgliedergeführter Verein nicht auch mal eine Abstimmung darüber machen kann. Ja, wenn man doch immer sagt, man will mit den Fans und so weiter, was sie oft genug betont haben und immer tun. Ja, hat es aber nicht gegeben. Von daher, ja, hätte man da, glaube ich, vieles vorher vermeiden können an Konfrontation.
Ja, und ich finde, das ist ja das auch, was wir, wo wir auch drüber gesprochen haben. Man hätte es im Vorfeld ja schon mal besprechen können. Man hätte ja vielleicht auch mal Kriterien festlegen können. Also für so eine wichtige Sache. Natürlich steht es der Geschäftsführung zu, die sind auch dafür da, und ein Präsidium zu, Entscheidungen zu treffen. Das stellt ja auch überhaupt keiner in Frage. Aber bei solchen sensiblen Themen hätte man ja auch mal überlegen können, was sind Kriterien für einen guten Sponsor? Und vielleicht, wenn die Fans mitgenommen worden wären und so, dann hätte das auch einen ganz anderen Drive kriegen können, das Ganze, also positiven Drive. Ja, und das ist jetzt ja auch kein Sponsor, der eine lange Historie hat. Ne? Also was die immer hervorheben, ist ja dieses Thema auch Nachhaltigkeit. Also das ist, ne, dadurch wird der ganze Park nachhaltiger. Das finde ich ist auch eine sehr sinnvolle Geschichte. Das ist für mich aber natürlich trotzdem irgendwie so ein Argument zu sagen, naja, das ist ein gutes Unternehmen, weil die was Gutes tun. So. Ich kenne das Unternehmen dafür zu wenig. Ne? Ich denke mal, das ist auch soweit in Ordnung. Aber ich finde, das ist dann so ein bisschen vorgeschoben, das Thema Nachhaltigkeit. Und das Zweite, was ich irgendwie heute mitgenommen habe, ist das, weil wir die ganze Zeit darüber reden, der Verein braucht das Geld und wir kaufen uns neue Stürmer oder Spieler davon. Aber was ich gelesen habe, investieren die das Geld ja auch sehr stark in den Park, in Gebäudeausrüstung. Das heißt, von diesen vermeintlich 5 Millionen, wie viel fließt dann eigentlich in die Mannschaft? Dann geht es um notwendige Sanierungen, die vorgenommen werden müssen. Klar, im Budget, da werden natürlich Posten verschoben. Am Ende ist wichtig, was reinkommt. Und da kriegt ein Teil Jugend, dann kriegt, ne? Aber das haben die definitiv betont. Und warum betonen die das definitiv? Ne? Weil sie schon vorhaben, auch damit vielleicht gewisse Budgetlücken zu schließen, weil das Stadion mittlerweile auch 20 Jahre alt ist und wahrscheinlich auch weitere Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ne? Also ist es am Ende auch so ein bisschen, finde ich, eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir haben jetzt 20 bis 25 Millionen mehr, die wir in den Kader stecken. Am Ende des Tages wird nur ein Bruchteil dieses Geldes überhaupt im Kader ankommen.
Ja, und das wirft bei mir gerade die Frage auf, wie viel fließt dann eigentlich wieder zurück in diese Sponsorfirma? Ne?
Ja, gut, das ist ja das, ne, deswegen bist du ja Sponsor, weil am Ende des Tages willst du bekannt werden und ne, über die Bekanntheit willst du natürlich neue Kunden haben und Kunden generieren und so. Das ist der Sinn dahinter. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, da haben wir eben drüber geredet, hätte uns schlechter treffen müssen. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht groß über diese Firma reden, ne, weil steht mir jetzt auch nicht zu, da ein Urteil zu geben. Nur, wie gesagt, dieses Geld wird definitiv nicht in voller Summe in die Mannschaft fließen und wir werden davon Engelhardt kaufen. So wird das nicht passieren, glaube ich nicht.
Auf der Pressekonferenz wurde ja auch schon angesprochen, dass es noch weitere Investitionspläne gibt.
Ja,
Also,
genau,
ne,
ja.
es wurde ja von unserem Geschäftsführer quasi schon angesprochen, dass es da weitere Pläne gibt, die aktuell noch nicht umgesetzt werden konnten, die aber noch umgesetzt werden sollen. Er hat da auch wieder hervorgenommen, dass der sportliche Erfolg natürlich zurückkehren muss. Also, was auch immer da geplant ist, es scheint etwas Größeres zu sein. Und Holger, du hast natürlich absolut recht. Klar, diese 25 Millionen oder die Anzahl X Millionen, wie gesagt, es gibt diese Option auf die Vertragsverlängerung. Das wird nicht alles in den Kader einfließen, aber ich bin wirklich mal sehr, sehr gespannt, wie Borussia mit dieser Tatsache umgehen wird. Und Simone hat es eben gesagt, und das finde ich eigentlich am allerschlimmsten. Es wurde immer wieder thematisiert. Auch das wurde auf der PK angesprochen. Markus Aritz sagte das bereits bei dem Umzug vom Bökelberg in das neue Stadion, war das damals bereits ein Thema, ob die Namensrechte nicht verkauft werden sollen. Das heißt, man hatte jetzt sehr, sehr lange Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen, wie holt man die Fans ab, wie integriert man die Fans. Es ist leider nicht passiert oder nur schlecht passiert, dass Borussia als mitgliedergeführter Verein da sowieso Nachholbedarf hat. Das wissen wir schon länger. Und da musst du natürlich irgendwie gucken, dass das jetzt tatsächlich nicht das Fass zum Überlaufen bringt, weil Simone hat eben sehr viel Richtiges gesagt. Wir sind in einer Jubiläumssaison. Es ist eigentlich ein Unzeitpunkt, das jetzt zu tun. Die Frage ist: Ist das ein Hilferuf, ein finanzieller Hilferuf, dass du wirklich sagst, du bist so dermaßen auf finanzielle Zusatzeinnahmen angewiesen, dass du es jetzt machst? Und du musst aufpassen, dass du eben dieses Gefüge zwischen Verein und Fans nicht kaputt machst. Und jetzt haben wir eben ganz euphorisch über das Spiel gegen Heidenheim und die aktuelle Spielsituation gesprochen. Aber was mich eigentlich jetzt am allermeisten interessiert, ist, wie die aktive Fanszene damit umgehen wird. Inwieweit das im nächsten Heimspiel ja, thematisiert bzw. kommuniziert wird. Und das macht mir tatsächlich aktuell mehr Sorge als der kommende Gegner. Weil, Holger, du eben fragtest, wie viel Angst habe ich vor dem nächsten Spiel? Also vor dieser Reaktion habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Angst. Und ja,
Ja,
ich hoffe mal.
ich halte das auch nicht so ganz so glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, als eine gute erste große Handlung von Stegemann. Also der tritt ja sowieso in riesengroße Fußstapfen. Und womit wird er jetzt in Verbindung gebracht? Ne? Also er scheint ja jetzt auch so der starke Mann dann zu sein mit dem Verkauf der Namensrechte. Also das halte
Der
ich auch
ist
nicht
halt
für besonders.
Geschäftsmann, ne?
Das ist ja, das halte ich auch nicht für besonders klug, sage ich mal, in dem Verein anzukommen, weil, ne, so lange ist er ja auch noch nicht da. Und also das könnte ihn auch so ein bisschen vor Probleme mit den Fans stellen, was ich echt schade finde. So, ne? Also, dass wir jetzt darüber so reden müssen. Ne?
Und jetzt sind wir hier nur zu viert, ne? Also jetzt sind wir hier nur zu viert und da draußen sind Tausende von Leuten. Es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ich bin ja mit meiner Meinung noch, sag ich mal, der einfache Fan, der sagt, naja, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, den Namen nicht zu verkaufen, aber aus finanzieller Sicht, ja, verstehe ich das, ist okay. Und ja, ich bin, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, was die Fanszene daraus macht, die da auch deutlich näher dran ist, das muss man ja auch sagen. Also ich sitze hier schön in der Nähe von, ich will es fast nicht sagen, in der Nähe von Saarbrücken und verfolge das aus der Entfernung. Und ja, will mir gar nicht vorstellen, was da vor Ort gerade abgeht. Und von daher, wie gesagt, blicke ich, wie gesagt, mit ein bisschen Sorge auf den nächsten Spieltag. Ja, lasst uns vielleicht nochmal zum Sportlichen rüber wechseln. Oder habt ihr noch was, was ihr rund um diese Thematik nochmal loswerden wollt?
Ja, also es gab noch nichts Offizielles, wie der Boykott am nächsten Spieltag aussehen wird. Weder gegen RB noch gegen die Innenministerkonferenz noch gegen die Entscheidung, das zu verkaufen, den Namen zu, dass er jetzt verkauft ist. Es wird Proteste geben, in welcher Form, wir werden sehen.
Ja, bleibt abzuwarten. Spätestens Freitagabend sind wir schlauer, wenn es dann eben heißt, Borussia empfängt zu Hause Red Bull Leipzig. Andi, mit Blick auf das nächste Spiel, was denkst du denn, wie das Spiel ausgehen wird? Wie ist deine Erwartungshaltung oder beziehungsweise wie ist dein Tipp gegen RB?
Ich glaube, dass wir die Erfolgswelle fortführen werden und wir gewinnen 3-1.
Das ist schon mal ein sehr ordentliches Ergebnis. Also das würde ich direkt mit Kusshand nehmen. Simone, was ist dein Tipp für das nächste Spiel?
Also ich tendiere zu Unentschieden, aber schon mit vielen Toren und ich tippe mal 2-2.
Holger, was ist dein Tipp?
Ich glaube, dass die aktuelle Spielweise von uns genau das richtige System ist gegen Red Bull Leipzig, dass sie nämlich nicht hinkriegen, ihre Schnelligkeit so auszuspielen, also weil wir hinten gut sicher stehen und bin auch sehr positiv und tippe auf ein 2-0 für uns.
Wow, also ein zu 0 gegen RB würde ich noch lieber holen als das 3 zu
Ja,
1 von
letztes Spiel
Andi.
war ein 1-0, ne? Das letzte
Ja,
Spiel war ein 1-0, ne?
das
Glaube ich.
stimmt. Das stimmt, aber die Offensivwucht, das ist natürlich noch mal was anderes jetzt. Ich bin gespannt. Mein Tipp ist ein, genau wie bei Simone, zumindest mal ein torreiches Spiel. Ich glaube auch, dass wir alle Punkte zu Hause behalten werden. Ich tippe auf ein 3:2 für unsere Borussia. Ich habe lange überlegt, ob ich auf einen Sieg oder auf einen Unentschieden tippe. Aber ja, ich reite die Erfolgswelle weiter mit und sage 3:2 für Borussia. So oder so, wenn es nach unseren Tipps geht, wird es auf jeden Fall ein Spektakel. Und ja, jetzt warten wir mal ab, was eben dann am Freitagabend passieren wird, wie die Stimmung sein wird. Und ja, dann hören wir uns spätestens eben nach diesem Spiel gegen RB wieder. Und ja, bedanke mich für euer Zuhören, liebe Zuhörer da draußen. Bleibt gesund und ja, wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße aus dem Saarland, der Björn, Andi, dann will ich nochmal an dich abgeben.
Ja, auch liebe Grüße aus der Nähe von Hamburg und freuen wir uns auf Freitag.
Schöne Grüße aus Münster. Ich habe richtig Bock aufs Spiel. Ich glaube, das wird ein super Spiel und wir werden das Spiel gewinnen. Wir werden das Spiel ziehen und dann sieht die Welt noch besser aus, als sie so jetzt aktuell aussieht als Gladbach-Fan. Danke, ciao.
Ja, verschneite Grüße aus dem Siegerland. Hier geht es mal gerade wieder los mit den weißen Flocken. Ja, ich werde am Freitag vor Ort sein und werde euch dann berichten, wie es war. Liebe Grüße an alle da draußen und an euch. Danke für die Runde.